Sie hören einen Beitrag aus der Sendereihe Das philosophische Café.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde des philosophischen Cafés. Ich hätte gehofft, als ich den Vortragstitel formuliert habe, dass ein Zusammentreffen noch bzw. wieder möglich sei, um so meine Gedanken und Argumente relativ spontan entfalten zu können. Mittlerweile wissen wir, dass die neue Normalität, wie sie genannt wird, an der Tagesordnung ist, uns nach wie vor begleitet und dass es keine einfache Kunst ist, Foren und Formate zu entwickeln, die sich trotz restriktiver Bedingungen für Debatten eignen. Der folgende Vortrag ist ein Versuch, eine Diskussion zu initiieren, indem ich als Thematik das Recht auf Eigentum in den Mittelpunkt rücke und die Frage behandle, ob es sich denn vernünftig begründen lässt. Als Rahmen meiner Erörterung bietet sich die gegenwärtige Pandemie an, insbesondere die fieberhaften Recherchen nach einem Covid-19-Impfstoff. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO gibt es momentan 202 Impfstoffprojekte, die von regionalen Startups bis multinationalen Konzernen, auch als Verbund, durchgeführt werden, um erstmöglich einen wirksamen, zuverlässigen und zugänglichen Covid-19-Impfstoff anbieten zu können. Daneben gibt es noch mindestens 12 weitere Impfstoffprojekte, wie der Verband der forschenden Pharmaunternehmen in Deutschland weiß, welche von der WHO bisher noch nicht erfasst worden sind. Das Interesse an diesen Impfstoffprojekten ist in mehrfacher Hinsicht historisch beispiellos. Einerseits sollen alle für die Zulassung erforderlichen klinischen Testphasen in Rekordzeit durchlaufen werden, Covid-19-Impfstoffe schon in wenigen Monaten verfügbar sein. Andererseits erfährt die pharmakologische Industrie einen gewaltigen Schub durch die massive Kapitalisierung seitens diverser Investorinnen sowie durch das gesteigerte Verlangen nach Hygieneartikel, Arzneimittel und eben auch Covid-19-Impfstoffen. Selbst wenn die Pharmaindustrie immer wieder betont, dass die Forschung an den Covid-19-Impfstoffen nicht gewinnorientiert sei, dass die Covid-19-Impfung den Bürgerinnen nichts kosten solle und dass es zumindest in diesem einen Fall auch keine internationale Konkurrenz gäbe, so zeigt sich doch, dass die finanziell besser gestellten Staaten oder Staatenverbände wie die USA oder die EU bereits Millionen von Impfstoffdosen vorsorglich gesichert haben. Und dass die an den einzelnen Impfstoffprojekten beteiligten Startups und Multis ihre Erfindungen patentrechtlich schützen lassen. Und so gesehen dreht sich die Covid-19-Pandemie als ein virulentes Geschehen eben auch um die Problematik, was es denn bedeutet, Eigentum an biomedizinischem und biotechnologischem Wissen sowie an pharmakologischen Verfahren zu begründen, wenn es, plakativ gesagt, millionenfach um Leben und Tod geht. Und ob es so etwas wie vernünftige Gründe für solche Begründungsversuche gibt. Bevor ich zur gegenwärtigen Problematik zurückkehre, möchte ich meinen rhetorischen Gaul aber von hinten aufzäumen, sprich den Vortrag so beginnen, dass ich zunächst etymologisch etwas breiter ausholend die Anfänge philosophischer Eigentumsdiskurse skizziere, um dann auf den Versuch einer Grundlegung bei Immanuel Kant einzugehen, indem ich die Widersprüchlichkeit seiner Argumentation diskutiere und anhand von Karl Marx, teils sarkastischen Einwänden, auch illustriere. In Erinnerung an diese philosophischen Kontroversen, die von der späten Neuzeit zur frühen Moderne wiederholt um das Recht auf Eigentum kreisen, möchte ich abschließend nochmals auf die Gegenwart zu sprechen kommen, um mit der Frage zu enden, ob wir es nun eventuell mit einer anders verlaufenden Akkumulation als der sogenannten ursprünglichen zu tun haben und ob denn die philosophischen Eigentumsdiskurse revolutioniert werden müssten, um der heutigen Appropriation, wenn man so will, gerecht zu werden. Als Fußnote füge ich noch hinzu, dass es sich hier um unausgereifte bzw. unverdaute Gedanken handelt, die ich im Sinne des philosophischen Cafés als eines Denklabors relativ unvorsichtig präsentieren möchte. Wenn ich vorerst nicht zwischen Eigentum und Besitz oder Privateigentum und öffentlichem Eigentum differenziere, sondern pauschal vom Eigentum spreche, dann hat es primär damit zu tun, dass es sich um einen historisch variablen Begriff handelt, dessen Bedeutung alles andere als eindeutig ist. Erstes Kapitel, Eigentum als Schlüsselbegriff. Vom Begriff des Eigentums gilt, was wahrscheinlich auch von den allermeisten anderen philosophischen Begriffen gesagt werden könnte, wenngleich dieser niemals so Geschichte geschrieben hat, wie die philosophisch ungemein prominenteren, etwa Wahrheit oder Sein. Es handelt sich um einen schillernden, um einen mehrdeutigen Schlüsselbegriff, der verschiedene Sprachspiele miteinander verknüpft. Von Eigentum ist an der Schnittstelle von ökonomischen, politischen und rechtlichen Diskursen die Rede, um die drei wichtigsten zu nennen. Als Wort ist es mit einer Vielzahl anderer verwandt, Eigenständigkeit, Eigenschaft, Eigennutz oder Eigentlichkeit sind nur einige wenige Beispiele, die belegen, dass wir es mit einem Netz von semantischen Relationen bzw. mit einem komplexen Sprachspiel zu tun haben. Tatsächlich wäre es auch für folgende Diskussion zu reduktiv, würde man das Bedeutungsfeld von Eigentum auf eine Bedeutungsebene beschränken, ohne zu bedenken, welche Verhältnisse es etwa zwischen Eigentum und Eigenständigkeit oder zwischen Ökonomie und Recht gibt. Aber der Begriff des Eigentums erweist sich auch noch in einem anderen Sinn als ein Schlüsselbegriff. An der Schwelle von der Neuzeit zur Moderne gibt es eine Vielzahl von philosophischen Texten, die sich mit der Begründung von Eigentum befassen, sodass die These, wonach die historische Rechtfertigung bürgerlicher Verhältnisse mit Rückgriff auf Eigentum als Konzept und als Kapital erfolgt, plausibel erscheint. Anders gesagt, als epochaler Begriff könnte man sagen, dass sich das Bürgertum vermittels Eigentum Zugang zu seiner Geschichtsmächtigkeit verschafft und philosophische Diskurse agieren dabei wiederholt als Türsteher. Zwar finden sich bereits in der griechischen und römischen Antike philosophische Argumente, dass Eigentum nichts Naturgegebenes, sondern eine Organisationsform zwischenmenschlicher Verhältnisse sei, etwa bei Cicero, der um 44 vor unserer Zeitrechnung in De Officiis schreibt, Eigentum gibt es von Natur aus nicht, sondern es entstand entweder durch anfängliche Besitznahme, wie bei denen, die vormals in menschenleere Gegenden kamen, oder durch Aneignung, zum Beispiel, wenn man es im Krieg gewann, oder durch Gesetz, Verträge und andere Übereinkunft los. Zitat Ende. Und auch sonst gibt es von Platon bis Aquinas wiederholte Versuche, pro oder contra Eigentum zu argumentieren. Zu Beginn der Neuzeit findet aber insofern eine umfassende Transformation statt, als nun das Werden bürgerlicher Verhältnisse maßgeblich durch das Begründen von Eigentum reflektiert oder pointierter formuliert imaginiert wird. Wie Thomas Hobbes in seiner 1651 veröffentlichten Schrift Leviathan betont, das Eigentumsrecht ist, ich zitiere ihn, für den Frieden nötig. Und zugleich, so fährt die Textstelle fort, hängt es, gemeint ist das Eigentumsrecht, von der souveränen Macht ab. Beziehungsweise, wieder Hobbes, die Regeln des Eigentumsrechts in Klammer oder Meum und Tuum sind die staatlichen Gesetze. Es wäre an dieser Stelle lohnend zu erörtern, wie sich Hobbes' Argumente zu jenen von John Locke verhalten, der wenige Jahrzehnte später in seinen zwei Abhandlungen über die Regierung, um 1689 erschienen, zum einen die These vertritt, dass jeder Mensch ein Eigentum an seiner Person habe, das heißt, dass das Recht auf Eigentum ursprünglich ein natürliches, qua menschliches ist, zum anderen aber auch mehrfach präzisiert, dass der Endzweck der Regierung die Förderung des öffentlichen Wohls sowie die Erhaltung des Eigentums sei. Der springende Punkt ist an dieser Stelle nicht unbedingt, ob denn im Kontext dieser spätneuzeitlichen philosophischen Debatten das Recht auf Eigentum den bürgerlichen Verhältnissen vorausgeht, wie manche Passagen von Locke suggerieren, oder aber ihnen folgt, wie Textstellen von Hobbes vermuten lassen. Beide teilen nämlich die Haltung, dass es eine Eigentumsordnung braucht, dass diese für die Etablierung bürgerlicher Verhältnisse von grundsätzlicher Bedeutung ist, was wiederum auch so gelesen werden kann, dass das Recht auf Eigentum sozusagen das Bindeglied zwischen dem Naturrecht und dem positiven qua bürgerlichem Recht darstellt. Zweites Kapitel: Die Vernunft und Unvernunft des Eigentums. Ich möchte mich nun in einem zweiten Schritt einem charakteristischen Text zuwenden, von dem Hannah Arendt meinte, er sei, ich zitiere sie, recht langweilig und pedantisch. Nicht um sie auf eine argumentative Folter zu spannen, sondern weil mir scheint, dass dieser Text von maßgeblicher Bedeutung sein könnte, um detaillierter zu verstehen, wie mittels philosophischer Argumente versucht wurde, das Recht auf Eigentum vernünftig bzw. als etwas Vernünftiges zu begründen. Es handelt sich um den ersten Teil von Immanuel Kants Metaphysik der Sitten, der 1797 unter dem vieldeutigen Titel Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre publiziert wurde und wiederholt als ein relativ missglücktes Alterswerk verunglimpft wurde. Anders als Locke, der sich, wie mehrfach zitiert, aber auch kritisiert wird, auf die Arbeit seines Körpers und das Recht seiner Hände beruft, so Locke, um so Eigentum im eigentlichen Sinn, wie die Übersetzung besagt, zu begründen, ist Kants Versuch einer, der das Recht auf Eigentum zur Sache bzw. zur Chefsache der Vernunft erklärt, sprich weder Arbeit noch Werk, bei der Begründung von Eigentum geltend macht, sondern allein die vernünftige Argumentation. Zwei grundlegende Begriffe, um die sich Kants Argumentation wiederholt dreht, sind das Mein und Dein, eine Diktion, die an das zuvor erwähnte Hobbesche Meum und Tuum erinnert. Kant selbst differenziert programmatisch zwischen einem inneren und einem äußeren Mein und Dein, ohne jedoch zu erläutern, wie und wo die Grenzen Mein, Dein, Innen, Außen verlaufen. Und er macht zugleich deutlich, dass es nur insofern plausibel ist, von einer Pluralität von Rechten, welche eine systematische Rechtslehre obligatorisch macht, zu sprechen, als sie das äußere Mein und Dein betreffen. Bei der An- und Zuerkennung von bürgerlichen Rechten geht es also, so Kant, ganz grundlegend um die rechtliche Problematik des Besitzens, Aneignens und Erwerbens von etwas als das Meinige, um die Begründung von Eigentum also. Was Kants Argumentation von der anderen unterscheidet, ist sein systematischer Versuch, die Bemächtigung von Gegenständen durch eine Begründung zu legitimieren, welche von konkreten Anlassfällen konsequent abstrahiert und sich primär am Vermögen der Vernunft orientiert. So argumentiert er, dass ein äußeres Mein und Dein, also das Verlangen, etwas sein Eigen zu nennen, rechtlich gestattet ist, da sich, ich zitiere nun Kant, ein Erlaubnisgesetz Lex permissiva der praktischen Vernunft, Zitat Ende, als Postulat denken lässt, welches es allen Menschen erlaubt und in einem gewissen Sinne sogar erfordert, entsprechend eines hypothetischen Zustandes, als noch gar keine vernünftige Vereinbarung bzw. kein bürgerlicher Vertrag zwischen ihnen besteht, allerlei Dinge anzueignen, sprich zu privatisieren und ab sofort als ihr Eigentum zu deklarieren, selbst wenn diese Dinge gerade nicht besessen werden. Anders gesagt, Kant macht Tabula rasa. Um gemäß eines Gedankenexperiments die Bedingungen der Möglichkeit vernünftiger Eigentumsverhältnisse zu erkunden. Kants Erlaubnisgesetz, das für ein Verständnis seiner Argumentation zentral ist, ist ein sogenanntes provisorisches Gesetz, zumal es eine sukzessive Legitimation der subjektiven Ansprüche auf gewisse Objekte, die in einem ersten Moment noch rechtlich unverbindlich, das heißt einseitig willkürlich angeeignet worden sind, verlangt. Die Legitimation solcher Ansprüche wird vermittels der Lex permissiva insofern nachträglich vorgenommen, als im Geist dieses Gesetzes darauf vertraut werden kann, so Kant, dass im Prinzip jedwedes Subjekt Kraft der praktischen Vernunft, an dem es Anteil hat, daran interessiert sein sollte, mit all den anderen Subjekten, die ja ebenfalls Ansprüche auf irgendwelche Objekte erheben, diese also auch ihr eigen nennen, eine rechtlich wirklich verbindliche, das heißt peremptorische Vereinbarung zu treffen. In dem Maße, wie eine solche Vereinbarung unmöglich einseitig bewilligt werden oder gar zustande kommen kann, sondern eigentlich zwischen allen Subjekten entsprechend der Reziprozität, der Verbindlichkeit aus einer allgemeinen Regel vernünftig verhandelt, das heißt allseitig geregelt werden muss, ist es schließlich erforderlich, sich miteinander um einen Zustand der Gesetzlichkeit zu bemühen, den Kant als bürgerliche Verfassung definiert. Zitat, Folgesatz, wenn es rechtlich möglich sein muss, einen äußeren Gegenstand als das Seine zu haben, so muss es auch dem Subjekt erlaubt sein, jeden anderen, mit dem es zum Streit des Mein und Dein über ein solches Objekt kommt, zu nötigen, mit ihm zusammen in eine bürgerliche Verfassung zu treten. Anders gesagt, es ist die Vernunft, Eigentum zu begründen, welche die bürgerliche Verfassung gebiert. Diese Schlussfolgerung ist auch insofern brisant, als Kant an anderer Stelle argumentiert, dass alle Menschen ursprünglich im rechtmäßigen Besitz des Bodens sind, dass die Erdfläche als ein gemeinsamer Besitz ein uranfänglicher Gesamtbesitz gewesen sei, das zunächst einmal, radikal gedacht, niemand etwas sein Eigen nennen konnte. Kant ist sich also bewusst, dass die Zueignung, er verwendet hier den lateinischen Begriff appropriatio, zunächst als eine willkürliche, man könnte auch sagen gewaltsame Bemächtigung, occupatio, dessen erfolgt, was prinzipiell Besitz aller, zumindest aller Menschen, wäre. Was wiederum bedeutet, dass die Enteignung die unausgesprochene andere Seite ein und desselben Aktes ist. Als vernünftig erweist sich diese enteignende Zueignung oder zueignende Enteignung dann und nur dann, so Kant weiter, wenn dieser Akt nicht einseitig von Einzelnen, sondern allseitig von allen vollzogen und dementsprechend anerkannt wird. Wenn uns die List der Vernunft sozusagen ein Schnippchen schlägt und dazu verleitet, miteinander eine bürgerliche Verfassung zu errichten, um so strittige Eigentumsverhältnisse zu ordnen. Ecce Civitas. Brisant ist die Argumentation Kants nicht nur, weil sich bei genauerer Lektüre seiner metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre zeigt, dass der gemeinschaftliche Besitz der Erdoberfläche ein historisch verschütteter oder verdrängter Rechtstitel ist, zumal die bürgerliche Eigentumsordnung darauf baut bzw. darauf aufbaut, sondern auch, weil er es im Kontext seiner Rechtslehre konsequent vermeidet, es sogar verbietet, die gewaltsamen Ambivalenzen geschichtlicher Anfänge zu problematisieren. So schreibt er dezidiert, dass es vergeblich und letzten Endes sträflich sei, der Geschichtsurkunde des Mechanismus nachzuspüren, welche im Maschinenwerk der Vereinigung des Volkes verborgen ruhe, zumal eine kritische Reflexion historischer Anfänge der Staatswerdung das rechtliche Fundament der momentanen Verfassung untergraben und eventuell sogar eine Meuterei herbeiführen könnte. Und ferner appelliert Kant mit heftigen Worten, dass historische Perplexitäten bei der Konstitution bürgerlicher Eigentumsverhältnisse ja nicht als Argument verwendet werden sollten, um die Vernünftigkeit von Staatsgründungen, wie widersprüchlich oder unvollkommen sie momentan auch sein mögen, anzuzweifeln. Denn schließlich geht es ja um die zukünftige Gerechtigkeit, die alle vergangenen Ungerechtigkeiten kompensieren wird. Von der ursprünglichen zur genetischen Akkumulation. Marx' suffisante Bemerkung, dass die ursprüngliche Akkumulation, wie er schreibt, in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle spielt wie der Sündenfall in der Theologie, das heißt, sie wird als Anekdote der Vergangenheit, so Marx erzählt, um in weiterer Folge zu fabulieren, dass es, wieder Marx, auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ihr alles und mehr verjubelnde Lumpen gibt, und um so das weitere Heilsgeschehen, die Rettung der Eigentumsordnung durch den sich etablierenden Rechtsstaat zu rechtfertigen, könnte auch an Kants metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre gerichtet sein. Es ist jedenfalls bezeichnend, dass es, sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wie Marx gegen die bürgerliche Philosophie lästert, selbst bei Kant, ich zitiere wieder Marx, heilige Pflicht wird, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz Gewalt, die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrscht von jeher die Idylle. Recht und Arbeit waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel, natürlich mit jedesmaliger Ausnahme von diesem Jahr. In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andere nur nicht idyllisch. Neben Marx gibt es selbstverständlich etliche andere, wie Pierre-Joseph Proudhon, welcher Eigentum bekanntlich als Diebstahl stilisierte, die an der bürgerlichen Philosophie kritisierten, dass diese die Gewalt historischer Enteignungen im Namen einer vernünftigen Zu- oder Aneignung systematisch verschweige. Selbst Arendt, die sich als politische Denkerin mit dem Verhältnis von Eigentum und Besitz befasst und die sich für eine politische Rechtfertigung des Eigentums als Voraussetzung für Teilhabe engagiert, selbst sie problematisiert, dass der Akkumulationsprozess des Kapitals in der modernen Gesellschaft überhaupt nur dadurch in Gang gekommen ist, dass man des Eigentums nicht mehr achtete. Auf Privateigentum hat dieser Prozess niemals Rücksicht genommen, sondern ist immer und überall enteignend, wo es mit der Akkumulation des Kapitals in Konflikt gerät. So Arendts Kritik der Paradoxien des Kapitalismus. Worum es mir an dieser Stelle geht, ist zunächst einmal darauf aufmerksam zu machen, dass Kants Begründungsversuch des Rechts auf Eigentum, welcher mit der Geburt des Rechtsstaates aus dem Geiste der bürgerlichen Vernunft korrespondiert, ein bewusst ahistorischer ist. Er ist es schon deshalb, weil die Geschichte, spätestens seit Kain und Abel, um biblischen Bilder zu bleiben, von Mord und Totschlag handelt, wenn es um Landnahmen geht. Es also historische Abgründe rund um Akte der Appropriation gibt, welche die Vernunft eventuell an den Rand des Wahnsinns treiben könnten. Die Vernunft muss nach vorne blicken, während sie von hinten bedrängt wird. Es ist mir aber auch wichtig, anhand dieses Beitrags dafür zu sensibilisieren, dass eine Reihe philosophischer Begründungs- und Rechtfertigungsversuche von Eigentumsverhältnissen just in dem Zeitraum veröffentlicht wurden, der laut Karl Polanyi mit der Einfriedung von Feldern im 17. Jahrhundert beginnt und bis zu den Kolonialkriegen des 19. Jahrhunderts reicht. Anders gesagt, die spätneuzeitlichen und frühmodernen philosophischen Eigentumsdiskurse sind unbewusst auch so etwas wie mehr oder weniger willfährige Vehikel, um nicht zu sagen Katalysatoren einer Eigentumsordnung, die Marx oder Arendt zufolge mit Appropriation im klassischen Sinne eigentlich gar nichts mehr gemein hat. Es dominiert eigentlich die Akkumulation, welche von der Philosophie allerdings als solche verkannt wird. Bewusst achistorisch und historisch unbewusst. So könnte man vielleicht Kants Gestus, das Recht auf Eigentum vernünftig begründen zu wollen, zusammenfassen. Der Preis so einer Begründung wäre jedenfalls, würde ich meinen, dass uns letzten Endes keine Worte bleiben, um all die gewaltsamen Enteignungen problematisieren zu können, die auch und gar nicht so selten im Namen der Vernunft stattgefunden haben. Kehren wir also dann den Anfang zurück. Vor wenigen Stunden vermeldeten BioNTech in Kooperation mit Pfizer, dass ihnen ein Durchbruch bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffes gelungen sei. Der getestete Impfstoff würde, so die Pressemeldungen, zumindest einen 90-prozentigen Schutz bieten und sei in absehbarer Zeit reif für den globalen Impfstoffmarkt. Binnen eines einzigen Jahres, der sich fast vollständig um die Pandemie drehte, stieg der Aktienkurs von BioNTech von knapp 20 US-Dollar auf mehr als 100 US-Dollar pro Aktie. Der Vorvertrag mit den USA beläuft sich auf knapp 2 Milliarden US-Dollar für 100 Millionen Einheiten des Impfstoffes. Weitere 500 Millionen Einheiten wurden bei Bedarf bereits zugesichert. Wir können der Pharmaindustrie glauben oder auch nicht, wenn sie betont, dass es ihr bei der Entwicklung des Covid-19-Impfstoffes in erster Linie um einen Dienst an der Menschheit, um eine humanitäre Geste gehe. Eines dürfte jedenfalls sicher sein. Wir haben es im Bereich der Pharmamacht, wie sie von Paul Preciado genannt wurde, mit einer Akkumulation zu tun, die sich im Vergleich mit der ursprünglichen, von der Marx Kapital handelte, radikal anders gestaltet. Was zählt und sich bezahlt macht, ist mittlerweile biomedizinisches und biotechnologisches Wissen, pharmakologische Verfahren, Patente auf Vakzine, auf GMOs, auf Neuroprothesen und so fort. Das Leben als Ressource und als Mehrwert, wie es Melinda Cooper nennt. Eventuell könnte man diese Akkumulation als eine genetische typisieren. Wenn zur Rechtfertigung dieser Eigentumsverhältnisse Argumente formuliert werden, dann spielt die Vernunft im Kantschen Sinne als Bezugspunkt keine Rolle mehr. Sie wurde unter anderem ersetzt durch Optimierung, Improvement, wie das Mission Statement von BioNTech verspricht. Gemessen an der momentanen Kapitalisierung des menschlichen und nichtmenschlichen Lebens, die den Globus durchdringt, können die philosophischen Eigentumsdiskurse zu Recht, und das ist gar nicht so polemisch gemeint, wie es klingen mag, als antiquiert bezeichnet werden. Es liegt wohl an uns, sie zu revolutionieren, um der biokapitalistischen Enteignung theoretisch wie praktisch Paroli bieten zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten einen Beitrag aus der Reihe Philosophisches Café. Das Philosophische Café Innsbruck findet einmal im Monat in der Kulturbackstube Die Bäckerei in Innsbruck statt. Weitere Informationen finden Sie unter www.philocafé.at.